Hakesh, spitze rein das Ding. 11 Minuten zur EM, der SZBZ-Fußball-Podcast.
Hallo, mein Name ist Hans-Jörg Zürn, ich bin Verlagsleiter der Sindelfinger Zeitung. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres EM-Podcasts Hacke, Spitze, rein das Ding. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, er ist nämlich Professor unter anderem für Sportkommunikation. Und das Thema Kommunikation ist ja bei dieser EM ein ganz besonderes. Ganz herzlich willkommen Professor Christoph Seeger aus Gäufelden.
Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Ja, lieber Christoph, du kennst dich ja in allen Richtungen des Sports aus. Natürlich auch im Vereinssport und im Hochleistungssport, denn du bist im Beirat des VfB Stuttgart. Interessiert dich eigentlich die EM? Schaust du dir die Spiele an?
Ja, sehr, sehr. Wir haben eine gute Nachbarschaft und es ist schon Tradition, damals begonnen bei der EM in Griechenland, dass wir einen Nachbarn dazu überreden konnten, seine Garage auszuräumen. Da ist ein Beamer installiert und während Sportgroßereignissen im Fußball tatsächlich auch ein Teppichboden, ein grüner mit einem Kühlschrank. Und wir haben quasi Public Viewing im Kleinen in der Nachbarschaft und das macht ganz viel Spaß und Freude.
Ja, super. Das ist ja auch in Zeiten von Corona jetzt durchaus möglich. Wie enttäuscht warst du, als die deutsche Mannschaft ausgeschieden ist?
Ja, so wie alle. Ich meine, es ist immer natürlich besonders toll, in einem solchen Turnier die eigene Mannschaft dabei zu haben. Und so ein bisschen fehlt dann der Pfeffer natürlich, weil man ja besonders mitfiebert, wenn in dem Fall die deutsche Mannschaft im Turnier ist. Ich hatte gehofft, dass wir relativ weit kommen, was er nun ja nachgewiesenermaßen im Achtelfinale das Ende bedeutet hat.
Ja, und ich frage dich natürlich deshalb danach, weil das Thema Sportkommunikation oder Kommunikation im Sport gerade nach diesem letzten Spiel große Wellen geschlagen hat. Also zum einen hat man gesehen, einen Bundestrainer, der im Prinzip direkt in die Kabine gegangen ist, sich nicht von der Mannschaft, den Fans verabschiedet hat. Auf der anderen Seite, gerade in sozialen oder soll man sagen unsozialen Netzwerken, wird ziemlich mit Dreck geworfen. Wie siehst du das? Wie beurteilst du dieses?
Ja, ich denke, also der berühmte Satz, ich zahle auch was ins Phrasenschwein, dass es natürlich 80 Millionen Bundestrainer und Trainerinnen gibt, den kennen wir. Das heißt, jeder weiß es immer irgendwie anders und besser und hätte es auch anders gemacht und besser gemacht. Und es ist eben nun mal im Sport auch so, wenn man Erfolg hat, dann hat man rückwirkend alles richtig gemacht. Und wenn man keinen Erfolg hat, hat man natürlich nicht alles richtig gemacht. Ich meine, die Kritik nach Rücktrittszeitpunkten und Veränderungen, die war ja auch schon vor der EM da. Aber bezogen auf die Kommunikation, es ist heute, glaube ich, schon auch nochmal eine besondere Situation. Wenn man mal sieht, wie viele Kameras aus wie vielen Blickwinkeln diese Sportler, Akteure am Rand, Trainer und Verantwortliche auf sich gerichtet sehen, da wird ja jeder Schritt, jedes Nasenrümpfen, jede Mimik wird aufgezeichnet, zusammengeschnitten in Beiträgen und dann hat es natürlich auch eine ganz eigene Botschaft, die da medial über den gesendet wird oder publiziert wird. Und dazu kommt, du hast es gesagt, diese sozialen Medien, wo es natürlich heute auch fast gang und gäbe ist, zum Teil in einem geschützten, anonymisierten Raum Dinge von sich zu geben, die man in einem persönlichen Austausch vielleicht nie sagen würde.
Ja, es gibt ja diese berühmt-berüchtigte Trainercam, wie du es gerade beschreibst, wo halt wirklich jede Mimik und Gestik des Trainers letztendlich aufgezeichnet wird. Und ist das noch gut für den Sport oder ist das eher ein Problem?
Also ich denke, dass diejenigen, die dort in diesen Ebenen sicherlich auch aktiv sind, das ist ein Teil deren Alltags und des beruflichen Umfeldes, sich mit der Öffentlichkeit, mit Medien und Dingen auseinanderzusetzen. Ich glaube auch, dass es wie bei Politikern eben auch, das sind Menschen in der Öffentlichkeit. Und es gehört dort letzten Endes auch mit dazu, auch über Kritik und mit der Kritik umzugehen, letzten Endes, weil sie eben auch in der Öffentlichkeit stehen. Andererseits sieht man ja auch, welche Botschaften zum Teil noch nicht mal durch verbale Äußerungen. Also wenn man sich vorstellt in der Pressekonferenz, wenn Cristiano Ronaldo ein Getränk aus dem Bild schiebt, was das dann auf den Unternehmenswert für Auswirkungen hat. Also da ist schon eine Macht der Kommunikation, sogar auch der nonverbalen, nicht? Also wie Paul Watzlawick immer sagte, man kann nicht kommunizieren. Da wird ja alles analysiert und welcher Ohrring und welche Schnitzel, aber das ist auch ein Teil dessen, wo wir uns ja auch unterhalten lassen wollen als Zuseherinnen und Zuschauer. Das gehört, die Stories gehören eben heutzutage in dieser medialen Welt auch mit dazu.
Unterscheidet sich da die Sportkommunikation von anderen Kommunikationsarten und Formen?
Ja, also das ist genau das, was wir auch ein Stück weit mit erforschen und untersuchen. Die Sportkommunikation letzten Endes oder die Kommunikation im Sport hat ja mehrere Ebenen. Das eine ist, wenn zum Beispiel so ein Sportgroßereignis wie eine EM, WM, Olympiade etc., da sind wir ganz weit oben. Die ausrichtenden Länder haben ein Bedürfnis, ihre Nation, ihre Länder positiv darzustellen. Da gibt es einen eigenen Begriff dafür mit Nation Branding oder Nation Building, ja, um zu zeigen, wie leistungsfähig man ist. Also das ist man schon auch auf einer sehr, sehr politischen Ebene letzten Endes. Und dann haben wir natürlich die Sportakteure selbst, die mittlerweile Botschafter sind, die Influencer sind, die sich äußern, eigene Medienkanäle haben und bestimmte Botschaften senden durch Gesten oder eben durch Äußerungen. Und wir haben natürlich die Medien, ja, die darüber berichten, über den Sport. Die Verbände wollen ja immer, dass politische Botschaften, andere Botschaften aus dem Sport ferngehalten werden und es sich nur auf den Wettkampf konzentriert, und da hat sich schon was getan durch einfach auch die Differenzierung der Medienkanäle, dass man es auch nicht mehr so steuern kann aus der Verbandssicht. Also die Diskussion, die wir jetzt hatten mit der UEFA und den Regenbogenfarben, das ist natürlich schon etwas, wenn man das betrachtet aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht, merkwürdig, wie sich da so eine UEFA verhält.
Ja, und Nations Branding hat ja jetzt dafür die Ungarn eher zum negativen Image beigetragen und natürlich für die UEFA, die ja da sehr, wie soll ich sagen, wankelmütig ist in ihrer Einschätzung. Du hast das gerade völlig zu Recht noch gesagt, diese Sportler sind ja nun letztendlich natürlich in Sachen Sport unterwegs, aber auch immer ein Stück weit in Sachen eigener Person. Jemand wie Cristiano Ronaldo oder Manuel Neuer oder Pogba oder so, das sind ja natürlich auch immer Botschafter in eigener Sache. Hat sich da was geändert in der Kommunikation?
Ja, also ich denke schon, weil es eben diese Marken, also diese Personen sind gleichzeitig oftmals eben auch Marken. Du sagst Botschafter in eigener Funktion. Aber es sind natürlich auch Menschen, die wissen, dass sie einen öffentlichen Einfluss haben und durch die heutige mediale Werkzeuge und Möglichkeiten zum Teil individuell noch sehr viel mehr als früher. Und es ist eben so, dass es ist ein Zeichen, wenn eine Mannschaft niederkniet, und es ist ein Zeichen, wenn ein Spielführer eine Binde mit Regenbogenfarben trägt, und es ist aber auch ein Zeichen, wenn eine Elisabeth Seitz beispielsweise die Kleidungsvorschriften bei den Turnerinnen kritisiert. Und das hat es früher, so nach meinem Dafürhalten, weniger gegeben, dass sich die Sportler einzeln auch geäußert haben und auch Mannschaften zu politischen Botschaften oder Symbolik sozusagen diese verwendet haben.
Ja klar, ich meine, der Ursprung war ja eigentlich ein Stück weit in dem in der schwarzen Faust, die US-Sportler bei Siegerehrungen Olympia hochgereckt haben. Heißt das im Umkehrschluss, dass die Sportler zum Teil auch deutlich mündiger geworden sind?
Ich glaube ja. Also ich habe mir lange auch Gedanken gemacht, warum das vielleicht so ist. Und wenn man vielleicht mal die Sportsysteme von früher, also bevor es auch soziale Medien gab, anschaut, dann waren die Sportler zum Teil auch in manchen Regimen eher eine privilegierte waren privilegierte Leute, die ganz stark abhängig davon waren, dass sie gefördert worden sind durch eben auch Sportmöglichkeiten, durch Unterstützung etc. pp. Und dann glaube ich schon, dass auch die Sportlerinnen und Sportler früher etwas zu sagen gehabt hätten, aber vielleicht sich nicht so getraut haben, wie das heute der Fall ist, oder auch nicht diese Plattformen und Möglichkeiten gehabt haben, wie das heute der Fall ist. Und dass sich da schon eine Emanzipierung der Athletinnen und Athleten abzeichnet. Und deshalb wir auch sehr viel häufiger mit diesen mit Botschaften, die außerhalb des Sports sind, konfrontiert werden.
Wunderbar. Wir sind schon wieder am Ende der Zeit. Vielen Dank, Professor Christoph Seeger, Studiendekan an der Hochschule der Medien in Stuttgart und Spezialist in Sachen Sportkommunikation. War sehr spannend. Vielen Dank.
Vielen Dank und ich wünsche noch eine gute Rest-EM und mögen die gewinnen, von denen wir alle hoffen, dass es verdient haben.
Ja. Tschüss.
Tschüss.
Schlusspfiff für heute. Mehr gibt es jeden Tag in unserem EM-Spezial in der SZBZ und auf szbz.de.